Hallo und herzlich willkommen zum Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass. In dieser Podcast-Ausgabe widmen wir uns dem Thema Ökumene und dem Ökumenischen Kirchentag, der vor kurzem zum ersten Mal digital stattgefunden hat. Mein Gesprächspartner ist auch heute wieder Akademiedirektor Udo Hahn. Herzlich willkommen.
Grüß Gott, Frau Grass.
Wir haben uns in der letzten Ausgabe über den Dialog der Religionen unterhalten und dabei auch das Thema Ökumene angerissen. Heute möchte ich mich mit Ihnen etwas ausführlicher darüber unterhalten, auch weil gerade erst vom 13. bis 16. Mai der dritte ökumenische Kirchentag in Frankfurt am Main stattgefunden hat. Das Leitwort des Kirchentags lautete: Schaut hin. Was war damit gemeint und wohin wurde bei dem Kirchentag geschaut?
Der ökumenische Kirchentag, aber auch jeder Katholikentag oder jeder evangelische Kirchentag wählt sich ein Motto. In der Regel ist das ein Vers aus der Bibel, aus dem Alten oder Neuen Testament. Das Leitwort des ökumenischen Kirchentags ist besonders knapp ausgefallen, weil es nur aus zwei Worten besteht. Schaut hin, es ist ein Wort Jesu gerichtet an seine Jünger. Man findet das eingebettet in die Erzählung von der Speisung der 5000. Und wenn man den Text nachliest, sieht man eine aufgeregte Menge der Jünger, die angesichts der Vielzahl der Menschen sagt, ja, wie soll denn das jetzt gehen? Wo kriegen wir denn Essen her? Und Jesus fordert sie auf, hinzuschauen. Und das ist natürlich im übertragenen Sinne auch gut zu verstehen, also Verantwortung zu übernehmen. Also jetzt nicht die Lösung wegzudelegieren, sondern selber hinzuschauen, wahrzunehmen, Verantwortung zu übernehmen, und ist wie jedes andere biblische Motto bei solchen Veranstaltungen immer gut gewählt. So wirkt es jedenfalls auf mich, und im Programm bildet sich ja ab, wo soll hingeschaut werden. Wir erkennen ja sofort hinschauen im Sinne von, was geschieht in Politik und Gesellschaft, in Kultur und Kirche. Und eigentlich ist ein ökumenischer Kirchentag so eine riesige Akademieveranstaltung mit vielen Themen, in denen es Vorträge gibt, Bibelarbeiten, Menschen miteinander diskutieren und ins Gespräch kommen. Die Herausforderung diesmal war besonders groß, weil der ökumenische Kirchentag digital stattfinden musste. Mal von den wenigen Gottesdiensten, die mit kleiner Besetzung, mit kleiner Zuschauer- und Besucherzahl durchgeführt werden konnten, musste das alles online passieren. Dafür hat alles aufs Ganze gesehen gut geklappt. Manche Details, die wir alle kennen, dass Leitungen nicht funktionieren und dass Bilder eingefroren sind und dass die Verständigung, wenn man eben den anderen nicht hören kann, dass das dann besonders schwierig ist. Davon war auch dieses Treffen geprägt. Aber nur ganz am Rande. Insgesamt denke ich, haben viele bedauert, dass nicht die persönliche Begegnung möglich war.
Es gab auch Kritik nach und während des ökumenischen Kirchentags. Betroffene von Missbrauch etwa kamen nur schwer zu Wort und sie sagten auch zu wenig. Und es wurde auch der Vorwurf geäußert, dass sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche bei der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und Missbrauch ihre Macht wiederum weiterhin missbraucht. Wie sehen Sie das?
Das Thema Missbrauch konnte und durfte auf dem ökumenischen Kirchentag nicht fehlen. Betroffen sind ja beide Kirchen. Und sichtbar geworden ist einmal mehr, dass die Kirchen sich in der Tat schwer tun. Übrigens wie andere Institutionen, gesellschaftliche Bereiche auch, wenn in ihnen etwas vorgefallen ist, von dem man sagen muss, das ist verabscheuungswürdig, das hätte nie passieren dürfen. Die Frage der Schuldeingeständnis erst nach langem Zögern oder gleich, wann und wie kommen die Opfer zu Wort und wie wird deren Perspektive aufgenommen? Also da ist erkennbar, dass die Kirchen sich schwer tun. Ich sage dies nicht, um irgendetwas zu entschuldigen, sondern erstmal als eine Diagnose, als eine Wahrnehmung. Ich bin im Thema nicht wirklich drin, erinnere mich aber an Veranstaltungen der Evangelischen Akademie Tutzing, die meine frühere Kollegin Ulrike Herendl organisiert hat, in der es zum einen darum ging, das ganze Ausmaß überhaupt erstmal aufzudecken. Also wer ist da verstrickt, an welchen Orten? Und der Missbrauch, die sexualisierte Gewalt findet sich ja nicht nur in den Kirchen, sondern auch in anderen Bereichen, im Bereich des Sports. Da steht uns sicher noch einiges an Aufarbeitung bevor und in vielen anderen Bereichen. Und ich habe in diesen Tagungen bei uns eben auch wahrgenommen, wie wichtig es ist, dass Opfer die Möglichkeit bekommen, von ihrem Schicksal zu erzählen. Also das ist ja erschütternd und erschütternd kann nicht hinreichend charakterisieren, was diese Menschen erlitten haben an schlimmsten Verletzungen körperlich. Aber womöglich sind die seelischen Verletzungen noch schlimmer. Ob die jemals verheilen, selbst wenn sich da Narben bilden, Narben bleiben immer sichtbar. Und ich glaube, das größte Erschrecken, das uns nachdenklich machen muss, auch vor dem Hintergrund, zu verhindern, dass so etwas wieder passiert, ist ja, dass ausgerechnet die Schwächsten und Kinder sind die Schwächsten in unserer Gesellschaft, dass die schutzlos ausgeliefert waren den Machenschaften Einzelner. Und jetzt kommt natürlich die Kirche als Institution, ob katholisch oder evangelisch, mit ins Spiel. Also gibt es Strukturen in den Kirchen selbst, die Täter geschützt und Opfer alleine gelassen haben. Hier steht die Aufarbeitung, hier ist die Aufarbeitung noch lange nicht an ihrem Ziel. Und ich kann sehr wohl verstehen, wenn Opfer sagen, wir kommen in dem Ganzen viel zu wenig zu Wort. Das müssen die Kirchen organisieren. Ich wünschte mir jedenfalls auch von meiner Kirche hier noch mehr Initiativen, die deutlich machen, dass das Leid der Opfer, das ist, was uns vorrangig beschäftigt und was gemildert werden muss. Aber die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist, wenn man nochmal den größeren Rahmen wählt, sie führt uns ja immer wieder vor Augen, wie schwer es ist, Schuld einzugestehen, überhaupt zur Verantwortung zu stehen, Verantwortung aufzuarbeiten, Opfer zu entschädigen. Also das, was wir in diesem Bereich erleben, könnte man auch an der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nochmal erläutern, wenn es darum geht, das erlittene Unrecht an den vielen Opfern des Zweiten Weltkriegs wieder gut zu machen. Tja, wieder gut machen. Wie soll das gehen? Also da ist viel Zeit verloren gegangen, weil man eben den Faktor Zeit erstmal für sich nutzen wollte und dachte, naja, also das lässt man jetzt erstmal laufen, statt sich dem zuzuwenden. Und meine Hoffnung ist, dass die Kirchen hier zu der Verantwortung stehen, die zu Recht auch ihnen also angerechnet wird. Hier sind Prozesse im Gange, von denen ich hoffe, dass die Opfer dermaleinst sagen, wir haben lange gelitten, aber wir finden Frieden auch dadurch, wie die Kirchen damit umgegangen sind. Noch sieht es danach nicht aus.
Ich möchte noch mal einen Schritt zurücktreten und auf die Ökumene insgesamt schauen, also auf die Vereinigung oder die Zusammenarbeit aller christlichen Kirchen. Was ist das Ziel der ökumenischen Bewegung? Gibt es überhaupt nur ein Ziel oder sind es vielleicht auch mehrere?
Wenn wir auf die Geschichte des Christentums schauen, so 2000 Jahre, gut 2000 Jahre, dann stellen wir fest, dass Ökumene eine sehr junge Frucht ist. Sie entstand als Graswurzelbewegung erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und als Graswurzelbewegung deshalb, weil Christinnen und Christen in unterschiedlichen Kirchen auf die Idee kamen, sich mal zusammenzusetzen und zu überlegen, ob man nicht gemeinsam die Bibel lesen kann, gemeinsam beten kann, auch sich gemeinsam um andere kümmern kann. Also ob es etwas Gemeinsames gibt, obwohl man in unterschiedlichen und getrennten Kirchen jeweils lebt. Und diese Bewegung von unten fand dann sozusagen eine korrespondierende Entwicklung, eine Entwicklung von oben, also von der Amtskirche. Ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber um zu sagen, hier geht es um die offiziellen Vertreter und Vertreterinnen, also diejenigen, die verbindlich für die Kirchen sprechen dürfen. Die haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts in unterschiedlichen Bereichen sich gefunden. Da gab es, man könnte fast sagen, so Interessens- und Neigungsgruppen. Also die einen trafen sich um die Frage, wie können wir den sozialen, den ethischen Auftrag erfüllen, der uns durch die Bibel gegeben ist. Andere wiederum widmeten sich den theologischen Fragen, um herauszufinden, warum wir auseinandergegangen sind und wo wir gegebenenfalls wieder zusammenfinden und was es braucht an Forschung. Der Ökumenische Rat der Kirchen ist erst 1948 gegründet worden. Die Weichen dafür waren schon in den 1920er Jahren gestellt, aber dann kamen andere Entwicklungen, eben auch der Zweite Weltkrieg. Und der Ökumenische Rat der Kirchen, der versammelt die nicht-katholische Welt, die anglikanischen Kirchen, die orthodoxen Kirchen, protestantische Kirchen, also die nicht-römisch-katholische Kirchenwelt. Die römisch-katholische Kirche steht für sich und gehört auch nicht dem Ökumenischen Rat der Kirchen an, arbeitet mit ihm zwar zusammen, aber steht separat. Das zunächst mal zu dieser Anordnung, wer steht wo wem wie gegenüber. Ihre Frage nach den Modellen, tja, also es gibt schon ein paar Modelle. Ein klassisches Modell, will ich mal nennen, ist das Modell der Rückkehr. Also der Rückkehr-Ökumene, dahinter steckt ein Einheitsmodell. Also back to the roots, zurück zu den Anfängen. Aber man merkt schon, ja, was sind eigentlich die Anfänge und was bedeutet das? Also 1054 teilte sich die östliche und die westliche Kirche, also das, was wir orthodoxe Kirchen nennen und was wir eben westliche Kirche nennen, also die katholische Kirche vor der Spaltung, wie sie dann mit Martin Luther und anderen kam und später der anglikanischen Kirche. Die orthodoxen Kirchen stehen auf dem Standpunkt, und auch die römisch-katholische Kirche tat es lange. Wir müssen irgendwie an einen Punkt zurückkehren, und dann ist die Einheit eigentlich da. Das ist ein Modell, das heute nicht mehr so viele Anhänger findet, weil 2000 Jahre Geschichte sich nicht einfach mit einem Federstrich beseitigen lassen und wir dann sagen, also lasst uns mal Kircheneinheit spielen. Und dann ist immer die Frage, was ist das für eine Einheit gewesen? Denn wir haben heute schon, wenn wir ins Neue Testament schauen, eine Vielzahl von Gemeinden. Wenn ich an die Briefe des Apostels Paulus denke, dann wird da schon deutlich, also da ist keine Gemeinde wie die andere. Und die leben theologisch durchaus unterschiedliche Profile. Und dann haben wir im Altertum eine Spaltung, also der altorientalischen Kirchen, also die Spaltungen gibt es, solange es die Kirchen gibt. Ein anderes Modell, das viele Anhänger gefunden hat und eigentlich immer mehr findet, ist das Modell der Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Da wird deutlich, dass es eine Form von Einheit gibt, von der man jetzt allerdings auch fragen muss, ist es eine organisatorische Einheit, also ein Modell eines Kirchenamtes, wenn man so will, in dem alle unterschiedlichen Profile sich finden? Oder ist das mehr eine Einheit, die ihn auf einer theologischen Basis aufsetzt und in der auch Unterschiede erlaubt sind und diese Unterschiede aber eben nicht mehr so das Feindliche, das Trennende markieren, sondern im Gegenteil sagen, obwohl es diese Unterschiede gibt, ist Zusammenarbeit möglich. Im Neuen Testament gibt es im Johannesevangelium ein Gebet Jesu, wo er, Johannes 17, zu Gott betet und den Wunsch zum Ausdruck bringt, auf dass alle eins sind. Also man könnte jetzt sagen, Jesus hat schon geahnt, es braucht dieses Bestreben nach Einheit als eine dauerhafte Aufgabe. Und das Modell der Einheit in versöhnter Verschiedenheit ist eins, das deshalb jetzt zunehmend Anhänger findet, weil man eben erkennt, hier ergeben sich mehr Möglichkeiten als in dem anderen Modell, wo man sagt, ja, Rückkehr, aber wo man auch nicht so genau weiß, Rückkehr wohin.
Ist es denn dem Kirchentag in Frankfurt jetzt gelungen, da auch einen Fortschritt zu markieren?
Na, man muss den Kirchentag für das nehmen, was er ist. Er ist eine Organisation, die Menschen einlädt, über ihren Glauben zu sprechen. Der Ökumenische Kirchentag ist eine Initiative, die nicht in der Kirchenverfassung irgendwo festgehalten ist und jetzt verbindlich für die Kirchen sprechen könnte, sondern sie ist eine Initiative und ich bleibe dabei, auch wenn da natürlich viele Bischöfe und Bischöfinnen mitwirken und viele Kirchenoffizielle. Es ist eine Basisbewegung und die bereitet den Boden dafür, dass an anderen Stellen Impulse aufgenommen werden können. Und der Ökumenische Kirchentag ist so gut wie jede andere Initiative zwischen zwei Kirchengemeinden oder zwischen zwei Einzelpersonen, die aus unterschiedlichen Konfessionen kommen und sagen, lass uns doch überlegen, was wir gemeinsam machen können und uns trägt doch als Menschen, die an denen der Bibel verkündigten Gott glauben, uns prägt doch mehr als uns trennt. Insofern kann der Ökumenische Kirchentag oder kann eine solche Veranstaltung gar nichts falsch machen. Die Frage wird sein, ob und wie die Impulse von dort weiterwirken. Da müssen wir auch immer das sehen im weltweiten Maßstab. Die römisch-katholische Kirche ist eine Weltkirche, da sitzt, wenn man so will, die Regierung in Rom und die Handlungsspielräume der römisch-katholischen deutschen Bischofskonferenz sind andere als einer evangelischen Kirche in Deutschland, die eben in einem nationalen Rahmen für sich bestimmt, wie sie agieren möchte. Also vieles von dem, was wir in der Ökumene diskutieren, wird gar nicht final und verbindlich in Deutschland entschieden werden, sondern ist Teil einer Verabredung in ganz anderen Strukturen. Hier ist es aber immer wichtig, dass gerade Impulse wie von einem Kirchentag gut vorbereitet werden, denn Deutschland ist eigentlich das einzige Land auf der Welt, in dem Katholiken und ich sage jetzt mal Protestanten, also Lutheraner, Reformierte, in gleicher Zahl zusammenleben. In allen anderen Teilen der Welt ist es so, dass wir immer so ein Mehrheits-Minderheits-Verhältnis haben. Mal sind die Katholiken stark, mal die Evangelischen, mal ist die anglikanische Kirche stark, mal wieder andere. Und wir, denke ich, hier in Deutschland, ohne das überbewerten zu wollen, sind schon ein gutes Labor, in dem viele Impulse entwickelt werden können, die es braucht, damit an anderen Orts dann der Ball aufgenommen werden kann.
Die Ökumene wird ja ganz unterschiedlich gelebt und auch verstanden, ganz, ganz lebensnah, zum Beispiel in gemeinsamen Gottesdiensten. Es gibt Bibelkreise und Gebetskreise. Es gibt aber auch eben diese theologischen Konsultationen auf Kirchenleitungsebene oder auch gemeinsame Erklärungen zu gesellschaftlichen Themen, gemeinsames diakonisches Handeln. Ein zentraler Punkt ist allerdings auch, dass nicht jede christliche Kirche dasselbe Verständnis davon hat, was Kirche eigentlich ist und bedeutet. Vielleicht können Sie das einmal grob anreißen. Ich weiß, es ist ein sehr großes Thema, aber vielleicht gibt es einen kleinen Einblick darüber von Ihnen.
Ja, die Themen sind alle ganz groß, aber sie lassen sich durchaus auch umreißen. Ich hatte es vorhin schon angedeutet, die römisch-katholische Kirche versteht sich nach ihrem eigenen Selbstverständnis als einzige Kirche Jesu Christi. Und alle anderen Kirchen versteht sie nicht als Kirchen, sondern als kirchliche Gemeinschaften. Da merkt man schon, da ist irgendwo ein Unterschied der natürlich damit zusammenhängt, dass offensichtlich andere etwas anders machen als man selbst in der römisch-katholischen Kirche, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Und aus diesem unterschiedlichen Kirchenverständnis entwickelt sich natürlich dann auch punktuell ein anderes Verständnis des Amtes des Priesters. Also die römisch-katholische Kirche kennt nur Priester, also männliche Pfarrer und Bischöfe, während in anderen Kirchen ganz selbstverständlich auch Frauen Pfarrerinnen sind und auch Frauen zum Bischofsamt, in das Bischofsamt gewählt werden können. Und in anderen Kirchen ist die Mitbestimmung, also tatsächlich in einem demokratischen Prozess geregelt, dass man sagen kann, dass hier auch diejenigen, die nicht ordiniert sind, also nicht Priester sind, mitreden, nicht nur mitreden, sondern mitentscheiden können über den Kurs der Kirche, welche Aufgaben sie wahrnimmt und wie sie sie wahrnimmt. Und da gibt es viele Unterschiede zu anderen Kirchen, übrigens auch zu den orthodoxen, natürlich zur anglikanischen Kirche. Ich will das im Detail jetzt nicht entfalten. Und dennoch ist eben immer die Frage, wie kann man trotz der Unterschiede miteinander was machen? Ich bleibe mal in Deutschland. Da ist es ganz selbstverständlich, dass wenn die Politik bei Gesetzesvorhaben auf die Wirtschaft, auf die Industrie, auf viele Interessenverbände hört und sie mit einem Meinungsbildungsprozess beteiligt, eben auch wissen will, wie die Kirchen dazu denken. Aber dieser Meinungsbildungsprozess so geregelt ist, dass oft danach gefragt wird, nicht was denkt die evangelische und was denkt die katholische Kirche, sondern was denken die Kirchen. Also da findet dann ein Diskussionsprozess in den Kirchen vorher statt. Und man merkt, wie schwierig das ist, weil ja die Einigung nicht immer so ganz explizit hergestellt werden kann, aber man eben doch sagen kann, dass die Kirchen in vielen ethischen Fragen ganz klar mit einer Stimme sprechen, ungeachtet auch differenzierter Positionen im Einzelfall.
Ein weiterer Punkt, wahrscheinlich ist es sogar der zentralste, ist das Abendmahl, die Eucharistie, das Herrenmahl oder die Kommunion. Das Abendmahl hat ja seinen Ursprung an Ostern. Das ist uns allen gemein, aber sowohl in der Praxis als auch im Verständnis des Abendmahls gibt es ganz grundsätzliche Unterschiede. Die Katholiken, die Lutheraner, die Reformierten, die Orthodoxen verstehen das Abendmahl zum Teil verschieden. Vielleicht können Sie erklären, worin diese Unterschiede liegen.
Ich fange mal nicht bei dem Abendmahl selbst an, sondern greife den vorherigen Komplex auf und sage, aus dem unterschiedlichen Kirchen- und Amtsverständnis entwickelt sich auch ein unterschiedliches Abendmahlsverständnis. Also in der katholischen Kirche hat der Priester eine andere Rolle als der Pfarrer in der evangelischen Kirche. Und dadurch bekommt das Abendmahl, die Eucharistiefeier, eine andere Dignität, so möchte ich es in der Tat nennen. Und man merkt, dass man, obwohl man in ein und derselben Sache, wenn man das sich anschauen würde, wie wird in der evangelischen Kirche, wie wird in der katholischen Kirche Abendmahl gefeiert, man vielleicht optisch erstmal nicht so viele Unterschiede feststellt, aber die Unterschiede kommen durch die unterschiedliche Rolle der Beteiligten. Jetzt zum Faktum selber mit Ostern, wir müssen kurz vor Ostern beim Abendmahl einsetzen, am Gründonnerstag, wenn Sie so wollen, mit dem letzten Mal Jesu, wo Jesu mit seinen Jüngern gefeiert hat. Da gibt es in der Bibel eine Reihe von Schilderungen, wie das gewesen ist. Und in dieser Feier, wie Jesus gefeiert hat, mit welchen Worten, das haben sozusagen die Kirchen aufgenommen. Jetzt könnte man sagen, ja und, wenn man sich in der Bibel das anguckt, wo sind dann die Unterschiede? Ja, die Unterschiede liegen dann plötzlich im Verständnis und später auch in der Praxis. Also im unterschiedlichen Verständnis, ich will das gern erklären, die Bibel, das Neue Testament, dort, wo uns das berichtet wird, macht keinen Unterschied zwischen Symbol und Wirklichkeit. Aber wenn wir die Abendmahlsliturgie vollziehen und hören, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist, dann fragt man sich natürlich, das ist, also wie ist oder Das heißt wahrscheinlich also symbolhaft, es ist gemeint. Ja, und dadurch entsteht natürlich der Streit. Das ist, ist es tatsächlich so oder ist es ein Symbol? Und die Sprache Jesu, das Aramäisch, gibt uns hier auch überhaupt keinen Aufschluss, sondern in unserer Sprache entsteht sozusagen die Herausforderung, das genauer zu deuten. Und da gibt's vor allem einen Unterschied, der nicht so stark zwischen Lutheranern und Katholiken sich auswirkt, sondern eher innerevangelisch. Da haben Luther und Zwingli zu ihrer Zeit erbittert gestritten und sind da überhaupt auseinander geraten, weil Luther in seinem Abendmahlsverständnis eigentlich viel näher an der katholischen Kirche dran war. Er war ja auch katholischer Mönch und Priester. Und in der Praxis, um noch so ein anderes Beispiel zu nennen, in der katholischen Kirche ist es lange so gewesen, dass das Abendmahl nur in einer Gestalt gefeiert wurde. So nannte man das, wenn man eben nur die Hostie, also das Brot bekommen hat, aber nicht den Wein. Während in der evangelischen Kirche es immer üblich war, Brot und Wein zu reichen. Also sind das jetzt so substanzielle Unterschiede, die uns trennen? Oder kann man sagen, das sind Unterschiede, die durch die Frömmigkeitspraxis womöglich zu erklären sind. Und das Abendmahl ist deshalb ein so strittiger Punkt, weil in ihm die Einheit so besonders sichtbar wird. Und wenn man eben nicht miteinander Abendmahl feiern kann, dann ist man irgendwie getrennt. Und das ist sozusagen die tatsächliche Situation, vor der wir im Prinzip weltweit stehen. Und solange dies nicht möglich ist, sind wir von der Einheit im Prinzip weit entfernt.
Wie wurde das Thema auf dem Kirchentag gelöst? Es gab ja auch im Vorfeld einige Debatten darüber.
Ja, das ist ganz spannend mit anzusehen, wie das sich entwickelt hat, wenn man den Bogen zurückspannt zum ersten ökumenischen Kirchentag. Da ist noch ein katholischer Priester suspendiert worden, also seines Amtes enthoben worden, weil er Evangelische zum Abendmahl eingeladen hat. Und das zeigt eben nochmal den markanten Unterschied und den, der jetzt übrigens auch in der Debatte zu Gehör gebracht wurde, dass die römisch-katholische Glaubenskongregation, also die im Vatikan ordnet, was ist katholische Lehre und was nicht, die eben gesagt hat, das, was in Deutschland passiert ist beim ökumenischen Kirchentag, nämlich Evangelische zur katholischen Eucharistiefeier einzuladen, das geht nicht. Interessant für mich, der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz, der hier zu einem Perspektivwechsel eingeladen hat, der in der evangelischen Kirche zu einem viel früheren Zeitpunkt schon vollzogen wurde, nämlich, also wie ist es beim Abendmahl? Also ist es das Abendmahl der römisch-katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, der anglikanischen Kirche, der orthodoxen Kirche? Oder sind wir nicht alle Auftragnehmer eines gemeinsamen Herrn, nämlich unseres Herrn Jesus Christus, der uns beauftragt hat, alle Menschen einzuladen und der eben nicht und sich daraus nicht schlussfolgern lässt, andere auszuschließen. Die evangelische Kirche hat eben im 20. Jahrhundert spät, aber sie hat da auch, wenn man so will, diesen Perspektivwechsel eingeläutet, der ihr vor allem im Dialog mit der reformierten Kirche geholfen hat, zu sagen, wir sind nicht die Bestimmer, die Entscheider, sondern der Bestimmer ist Jesus Christus. Und wenn wir in seinem Auftrag einladen, dann können wir nicht bestimmen, du darfst kommen und du darfst nicht kommen. Das ist in der katholischen Kirche absolut umstritten. Und ich bin sehr gespannt, wie da die Debatte an dieser Stelle weitergeht und die Öffnung. Also es ist jetzt nicht ein gemeinsames Abendmahl in der Weise gefeiert worden, dass ein evangelischer Pfarrer und ein katholischer Priester oder ein Priester und eine Pfarrerin gemeinsam das Abendmahl zelebriert hätten, sondern es wurde eingeladen an den jeweiligen Tisch des Herrn. Mal stand er in der evangelischen Kirche, mal in einer katholischen Kirche. Und das ist eigentlich ein in der Praxis ein großer Fortschritt, weil er etwas ermöglicht und damit eine Einheit sichtbar werden lässt, ungeachtet aller Unterschiede. Nur wenn man eben sagt, das geht nicht, dann wird ja umgekehrt deutlich, dass womöglich die Rede uns verbindet, mehr als uns trennt, nur Schaumschlägerei ist, sondern umgekehrt eher das Trennende so stark ist, dass das Verbindende ja nicht der Rede wert ist. Und deshalb ist dieses Abendmahl eben ein so wichtiges Signal und deshalb war es eben eine so große, aus meiner Sicht, Katastrophe, also aus der Perspektive der Öffentlichkeitsarbeit, wenn man Menschen erklären will und sagt, ökumenischer Kirchentag, da machen die Kirchen was zusammen. Und wenn genau das Symbol des Zusammenmachens nicht möglich ist, dann hat es ja einen ganz gegenteiligen Effekt. Und hier sind, zumindest in Deutschland, ist jetzt ein Weg eingeschlagen worden, den ich persönlich für sehr verheißungsvoll finde und der auch im weltweiten Maßstab eine Option wäre, bei Beibehaltung des eigenen Profils, aber anderen etwas zu gewähren, für das wir selber ja gar keine Lizenz haben, die uns gehört, sondern wir machen das als Lizenznehmer.
Eine Frage, die ich Ihnen ganz zum Schluss stellen möchte als Pfarrer. Wenn Sie von einem Kind gefragt werden, was passiert eigentlich beim Abendmahl? Was antworten Sie?
Ich wähle einen Bezug, den Kinder kennen, nämlich den des gemeinsamen Essens. Wann ist das gemeinsame Essen besonders schön? Wenn es was zu feiern gibt. Ein Geburtstag oder eine andere Gelegenheit. Dann lädt man Menschen ein. Und das genau ist die Wurzel, die wir in der Bibel finden. Jesus ist gerne, hat sich gerne einladen lassen. Und er hat, indem er Einladungen angenommen hat, auch Grenzen überschritten. Er hat nämlich mit all jenen gefeiert und gerne gefeiert. Bestes Beispiel ist ein Zollbeamter. Also das war ein ganz hinterlistiger Typ, der andere Menschen betrogen hat und absolut korrupt war. Mit denen hat sich Jesus an einen Tisch gesetzt. Das war natürlich, hat Empörung ausgelöst für andere. Und man muss das durchdenken und sagen, so, was ist jetzt das Abendmahl, das gemeinsame Essen? Also Jesus hat mit seinen Jüngern gegessen, er ist gerne mit anderen zusammengekommen und er hat ihnen gesagt, alle sind eingeladen und ich bin bei euch, wenn wir in dieser Weise feiert. Ich glaube, dass Kinder das verstehen und auch sehr schnell merken, dass es beim Abendmahl nicht um eine Feier geht, in der besondere Kuchen und andere Sachen präsentiert werden, sondern dass hier Menschen zusammen sind, die gemeinsam feiern und sagen, wie toll es ist, dass wir zusammenkommen können. Und das, finde ich, können Kinder ab einem gewissen Alter sehr gut nachvollziehen.
Herr Hahn, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Grass.
Das war der Seefunken-Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und sage auf Wiederhören.